Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, es gibt ja so manchmal Zeiten, ne, da denken wir, sagen wir, boah, ich brauche dringend ein Wunder. Kennt ihr das? So irgendwie, wenn man sich irgendwie überfordert fühlt, wenn man merkt, oh, ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende, so mit dem, was ich so machen kann, irgendwie läuft es hier aus dem Ruder, dann hab ich immer wieder so den Eindruck, ich brauche dringend Wunder und ich brauche das regelmäßig. Ich weiß noch mal, irgendeiner hat hier mal gefragt, das ist schon lange her, braucht jemand ein Wunder? Und ich weiß, wie ich spontan beide Hände hochgehoben habe. Weil ich so den Eindruck habe, ich habe so viele Baustellen, ja, ehrlich, ich brauche nicht nur ein Wunder, ich brauche viele Wunder. Ich meine, klar, wenn man vielleicht nur auf dem Sofa rumbummelt, dann sagt man vielleicht alle 10 Jahre, ich brauche mal ein Wunder oder so. Ne? Also, aber ihr bummelt nicht, ihr seid voll im Leben drin. So, ne? Und ich ja auch. Und dann denkt man immer, oh, her damit. Her damit. Bei Wunder geht es so um übernatürliche Rettung. Die haben nichts mit unseren Fähigkeiten oder Möglichkeiten zu tun. Und von Jesus, da werden ja zig Wunder berichtet. Das ist also, wenn man nochmal mit diesem Aspekt so auf Jesus guckt, das ist, finde ich, unglaublich spannend. Also, wie viele Heilungen von Schwerstkrankheiten, war nicht nur Schwerstkrank, das stimmt gar nicht. Einmal hat er die Schwiegermutter von Petrus von Corona befreit, ne? Also geheilt. Grippe mit Sternchen, also irgend sowas. So, ne? Also, und dann ging das nachher Taube, Stumme, Verkrüppelte, Lahme. Was hat es nicht alles gegeben? Ne? Blutflüssige, jahrzehntelang Kranke, von Geburt an Kranke, wirklich, ne? Also, das ist unglaublich, wie viele Heilungswunder berichtet worden sind und dann mehrfach alle. Also, er hat Hunderte, eigentlich Ausleger sagen Tausende geheilt. Also, könnt ihr mal nachlesen, nur in Matthäus, also ich mache jetzt gar nicht Lukas, Johannes oder so, Matthäus 4, 23, Kapitel 8, Vers 16, Kapitel 14, 36, immer alle. Das ist also, der muss eine Wunderheilungstätigkeit an den Tag gelegt haben, was nachher auch Massen gezogen hat. Ne? Also unglaublich. Dazu kamen die ganzen Naturwunder. Was hat nicht alles für Naturwunder gemacht? Der konnte, das ist ja unglaublich, er konnte Wunder machen, dass hunderte Fische ins Netz schwammen, am helllichten Tag. Hunderte Fische. Also ich sag mal, das ist so irgendwie, am herrlichen Tag, also wo eigentlich kein Fisch sich blicken lässt an der Oberfläche, da schwammen Hunderte. Der konnte man machen, dass es war eine Rechnung zu bezahlen. Und die Jünger hatten das Geld nicht. So, was hat er gemacht? Er hat den Fisch fangen lassen und der Fisch hatte das Geldstück im Mund. Nur mal, um uns auf Trab zu bringen, wo wir sagen, oh, Scheibenkleister aber. Der konnte zu einem Baum sagen, verdorre, und dann war er verdorrt. Der konnte übers Wasser laufen. Der konnte mit einem Wort einen riesen Orkansturm, ne? Wir haben jetzt gerade diese Bilder da aus Hawaii, war das, ne? Nein. Jamaika, danke, gehabt. Und wo er sagt, still! Und es war still. Er konnte aus ein paar Broten und Fischen Tausende satt machen. Also der hat Naturwunder gemacht, 3 Totenauferweckungen berichtet, Befreiung von dämonisch gequälten, belasteten Menschen. Immer wieder Leute freigesprochen. Also Jesus ist die absolut richtige Adresse für Hilfe, ich brauche ein Wunder. Also wenn es eine Adresse gibt, wo man sagt, ja, da kann ich mit hinkommen, dann ist es Jesus, der sagt, hey, bei mir bist du an einer richtigen Adresse. Deswegen bin ich auch gekommen. Was habe ich schon selber für Wunder erlebt? Ich hab mal überlegt, überleg das mal für dich selber, welche Wunder du schon erlebt hast durch Jesus, durch Gott. Also ich schreibe mir das ganz selten auf. Ich habe es fast bereut, dass ich es nicht getan habe. Ich habe Heilungswunder erlebt. Bei Marion, bei mir, bei anderen. Ich habe finanzielle Wunder erlebt. Das ist unglaublich. Unseren Kindern erzähle ich das manches Mal, damit die das wissen. Ne? Was wir an finanzielle Wunder erlebt haben. Teilweise mit unseren Kindern. Dass Kinder bei uns in einem, hier waren ja früher alle Ställe mit Mist drin. Ne? Da lag Mist drin von über 30 Jahren. Und dann haben die in ein Loch gegriffen und einen Stein rausgeholt und noch einen Stein. Dann waren die so, warum holt man Steine aus dem Boden raus? Jimmy, weshalb macht man das? Der Junge weiß das bis heute selber nicht, warum er es gemacht hat. Da war er so weit eigentlich in dem Mist, das war die Güllegrube, also die Güllerinne. Und danach holt er ein Päckchen mit Gold raus. Wir haben finanzielle Wunder erlebt, unglaublich. Ich habe Orga-Zeitwunder erlebt, wo ich immer dachte, das kann gar nicht mehr funktionieren an Orga. Die Zeit, das reicht, das kann nicht funktionieren. Und ich habe Wunder erlebt, wo es... Ich bin unpünktlich. Hat was wahrscheinlich damit zu tun, dass ich wahrscheinlich ADS habe. Also ist das bei mir gravierender vielleicht als bei dir. So, das ist so was Strukturelles. Wie oft habe ich im Auto gesessen und gebetet, Herr, lass es irgendwie, weil es waren ja immer Gruppen, die auf mich warteten und ich musste irgendwo teilweise hunderte Kilometer von hin. Da rennt dir der Schweiß innerlich aus Stress und nachher hat es alles irgendwie immer wieder funktioniert. Trotz wahrscheinlich ADS. Ich habe Befreiungswunder. Was war ich gebunden als Jugendlicher an Pornografie und Schlimmeres? Bin befreit worden. Halleluja. Ich habe Versöhnungswunder erlebt. Dass Beziehungen, die am Ende waren, ne, wiederhergestellt worden sind. Besser, als sie vorher waren. Besser. Halleluja. Ich habe göttliche Ratwunder erlebt, wo ich wirklich Rat brauchte. Und ich habe den Rat bekommen und ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich wusste es. Vorher, teilweise monatelang, wusste ich es nicht. Und auf einmal wusste ich. Ich habe Wetterwunder erlebt. Eins möchte ich nochmal daran erinnern, da waren nämlich einige von euch bei. Pfingsten 2023 hatten wir eine große Veranstaltung auf dem Hof mit dem Daniel Schott. Wie viele Leute waren wir da? Anja, du weißt immer die Zahlen. Wie viel? Und wir hier, ne, 300, das war ja unglaublich. Ja, unglaublich. So, und die Wettervorhersage war ganz, ganz schlecht. Und ich habe noch Fotos von dem Wetterradar. Das war wirklich so. In Stift Quernheim hier schon, das ist nicht so weit. Da hat es gedonnert und geregnet und gewittert. In Rödinghausen, Donau hier vorne, hat es gedonnert. Wirklich. Und du kannst auf dem Radar, ich habe da alle Viertelstunde Fotos von gemacht. Wirklich, das ist unglaublich. Und hier dieser Spot. Wir haben nachher beim Essen so leichten Nieselregen abbekommen, so ungefähr. Das war unglaublich. Ich habe Bewahrungswunder erlebt, wirklich, wo ich mit meinem Leben bewahrt worden bin. Halleluja. Echt. Ohne dem könnte ich gar nicht leben. Ich weiß nicht, wie Menschen das hinkriegen ohne dem. Das wäre ja nur noch am Ende meine Arbeit und meine Mühe würde ja übrig bleiben, wenn es nur daran hinge. Hey, ich sage immer, hey, jetzt versteht das nicht falsch, aber ich sage das so. Dieser göttliche Feenglanz in meinem Leben würde doch fehlen. Wirklich. Der mich aufatmen lässt. Der mir wieder Kraft gibt für andere. Der mich wieder, und wisst ihr das? Der so diese Schönheit bei all der Mühe und Plage, die ich auch habe, so, ne? Dabei immer wieder reingibt und mich ermutigt und ermuntert und es überhaupt gelingen lässt. Das passiert, aber nicht immer. Warum? Wie können wir das mit den Wundern verstehen? Wie können wir damit lernen, umzugehen? Egal, was jetzt noch kommt. Und wenn wir 10 Predigten halten würden, es bleibt immer ein Stück weit geheimnisvoll. Wir werden nicht alles erklären können. Aber als Kinder Gottes bekommen wir durch Jesus einen Zugang zu dem Vater und damit auch Zugänge zu dieser Wahrheit und wir werden sprachfähiger. Wir können von der Bibel her über Dinge reden. Wir können nicht alles erklären. Das wäre überhaupt nicht angemessen. Aber wir können ganz vieles erklären und verstehen und das möchte ich so ein bisschen probieren. Der Schlüssel zu allem Verständnis von Wunder, es gibt einen Schlüssel von der Bibel her und liegt in einem biblischen Begriff, der oft als Begriffspaar vorkommt. Aber das ist der Schlüssel. Es wird nämlich in der Bibel immer wieder von Zeichen und Wundern. Das ist wie so ein technischer Begriff, das wird zusammengefügt. Es geht um Zeichen und Wunder. Ich mache mal nur ein Beispiel, Altes Testament, 5. Mose 6, 22. Der Herr tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen und Wunder an den Ägyptern und an Pharao und seinem ganzen Haus. An welche Zeichen und Wunder wurde da gedacht? Helft mir mal gerade. Die 10 Plagen, Teilung, ne? Lini ebenso, Mose, tschak, auseinander. So, ne? Also ihr kennt diese ganzen Dinge. Ne? Unglaublich, das waren alles diese Wunder, die in dieser Zeit, und sie werden nicht als Wunder bezeichnet, sondern immer als Zeichen und Wunder. Das ist total wichtig, das zu verstehen. Was das bedeutet, gucken wir uns gleich nochmal an. Im Neuen Testament ist es sogar oft so, dass der Begriff Wunder wegbleibt. Das ist wichtig. Sondern es wird nur noch von Zeichen geredet. Zeichenwunder. Und zwar im Neuen Testament über 77 Mal. Ihr müsst euch das so vorstellen. Die Bibel wurde ja in Hebräisch und Griechisch geschrieben, also Altes Testament Althebräisch und Neues Testament Neugriechisch. Und jede Sprache hat bestimmte Begriffe zur Verfügung, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Und das Hebräische, wie auch das Altgriechische, hat Begriffe dafür, für diese unheimlichen Wunder, wo man denkt, irgendwie, da trifft einen der Blitz beim Scheißen. So irgendwie so bang. Versteht ihr? So dieses irgendwie. Oder aus dem Bereich Okkultismus oder was. Also da gibt es einen Begriff für. Nur, dieser Begriff wird kaum verwendet in der Bibel. Das ist ganz interessant. Sondern stattdessen ist das eher sehr nüchtern. Man würde es aussprechen, Semeion, einfach für Zeichen. Kriegt fast mehr eine technische Bedeutung als dieses geheimnisvoll und auf einmal trifft das so ein und man weiß gar nicht, wie einem geschieht. So, ne? Also dieser typische Wunderbegriff wird vermieden. Der Begriff Zeichen rückt ganz stark in den Vordergrund und manchmal auch der Begriff Machttaten. Aber dieses, was Menschen eigentlich so unter Wunder verstehen, dieser Begriff wird oft wird versucht zu umgehen. Johannes Kapitel 2, Vers 11, da hat Jesus sein erstes Wunder, sein erstes Wunder vollbracht in Galiläa zu Kana, nämlich er hat Wasser auf einer Hochzeit Wasser zu Wein verwandelt. Auch Naturwunder, ne? Würde man sagen, irgendwie. So, jetzt hier Originaltext. Diesen Anfang der Zeichen, merkt ihr? Welcher Begriff wird gemacht? Nicht der Wunder. Und noch nicht mal Machttaten. Das kommt in anderen Stellen sehr, sehr wohl vor, sondern der Zeichen machte Jesus und offenbarte damit seine Herrlichkeit. In diesem Begriff Zeichen liegt, glaube ich, der Schlüssel zu dem Thema Wunder, den Gott uns gibt. Und den möchte ich mit euch so ein bisschen nochmal beleuchten. Und gerade in dem Vers, den ich gerade zitiert habe, kriegen wir schon einen Hinweis. Diesen Anfang, der Zeichen machte Jesus und offenbarte damit seine Herrlichkeit. Die Wunder in der Bibel, die im Gottesbereich stattfinden, da geht es nie um das Wunder an sich. Nie. Es geht nie um das Wunder als Wunder, wo man sagt, ich kann dir eine Story erzählen, das glaubst du nicht. Und dann berichtet man von der Show, die man erlebt hat. Darum geht es nie in der Bibel. Es geht nie um das Ereignis an sich. Selbst wenn Menschen dadurch von einer riesengroßen Not errettet werden, dann geht es noch nicht mal eigentlich darum, dass sie von der Not errettet worden sind. Das ist noch nicht mal die eigentliche Bedeutung von all den Wundern, die wir bei Jesus und in der Bibel finden. Sondern wie bei einem Zeichen, hat einer von euch zufälligerweise ein Verkehrsschild mitgebracht heute? Nein, ne? Ich wollte noch losfahren, mir eins abschrauben oder besorgen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Weil wir hatten hier monatelang eine große Baustelle und da liegen noch so ein paar Zeichen rum. Ich dachte, nee, machst du auch nicht, kannst du nicht machen. Predigen im Gottesdienst und klaust dann noch ein Zeichen. Ne? Ja, also. Aber ich habe mal dieses Zeichen mitgebracht. Ist auch fast egal. Ihr seht das ja, ne? So. Was ist die Bedeutung dieses Zeichens? Helft mir mal, ist ganz einfach. Was ist die Bedeutung? Feuerlöscher. Wo ist der Feuerlöscher? Ist das der Feuerlöscher? Nein. Der Feuerlöscher ist hier drin. Hier ist er drin. Ja? Nur, dass das glaubt. So, ne? Ja? Der Feuerlöscher. Aber das Wunder ist das Zeichen. Aber es geht nie um das Zeichen. Sondern das Zeichen will ja auf etwas viel Größeres hinweisen. Er sagt, hey, wenn du in Not bist und es brennt, was machst du? Dann knibbelst du nicht das Zeichen ab. Bitte nicht. Wird dir nicht helfen. Sondern du läufst dahin und ergreifst das eigentliche Feuerlöscher und los geht es und die Not wird gestillt. Das ist, ich kann gar nicht euch deutlich machen, wie bedeutend das ist. Weil in der Welt geht es um das Spektakel, das Besondere, das Außergewöhnliche. Irgendwie, ich wische mir nachher den Schweiß und sage, boah, bin ich da nochmal durchgekommen oder so, ne? Durch irgendetwas, durch einen Zufall, Glück gehabt oder so. Da geht es nie in der Bibel drum. Es geht immer eigentlich, wie es hier heißt, ich zitiere es nochmal, Johannes 2,11, und Jesus offenbarte damit seine Herrlichkeit. Und in Johannes Kapitel 1, Vers 14 wird das erklärt. Was ist denn seine Herrlichkeit? Es ist die Herrlichkeit, die Gott ihm verliehen hat. Es ist eine göttliche Herrlichkeit. Was heißt das? Sie offenbart, dass Jesus Gott ist und es offenbart sein Wesen. Und in Johannes Kapitel 1, Vers 14 wird es ausdrücklich beschrieben, nämlich, was ist sein Wesen? Voller Gnade und Wahrheit. Lest es nach. Johannes 1, Vers 14. Jesus ist Gott selbst. Er ist der Sohn Gottes, der mit dem Vater im Einklang ist. Der eigentlich vom Himmel herkommt auf unsere Erde, um uns zu erretten und zu erlösen. Um Gottes Wirklichkeit in unser Leben hinein zu bringen. Und was ist sein Wesen? Voller Gnade, voller Wahrheit. Brauchen wir oft Wahrheit, wenn wir Probleme haben? Boah, was ringen wir nach Wahrheit? Wie soll ich es machen? Was ist hier richtig? Was mache ich zuerst, was mache ich zuletzt? Welche Rechnung bezahle ich als Erste, welche zuletzt? Welche bezahle ich vielleicht gar nicht? Wo bezahle ich vielleicht mehr, als gefordert ist? Weil das ist ja auch manchmal nötig, oder? Manchmal ist das genau die Wahrheit. Nicht das Geforderte, sondern draufzulegen, weil um eine Anerkennung zu sagen, das geht weit über das hinaus, was eigentlich zu erwarten war, was du geleistet hast. Okay? Also ich brauche doch diese Wahrheit in meinem Leben. Aber ich brauche auch diese Gnade, wirklich die Rettung. Wenn ich es vermasselt habe, das Ding läuft aus dem Ruder. Wir haben nur 24 Stunden Zeit und der Nachmittag hat nur 3 Tage und ich habe aber 2 Termine dummerweise reingelegt. Und schon beim ersten bin ich zu knapp und ich ahne schon den zweiten. Versteht ihr? Da brauche ich Gnade. Ich brauche Gnade dafür. All diese Wunder, die Jesus gemacht hat, die weisen immer auf ihn. Er ist der Feuerlöscher, sage ich mal. Wie soll ich es euch beibringen? Weißt du, brauche ich gar nicht. Ich habe es auch so verstanden. Ne? So, ne? Er ist der Eigentliche. Er ist Gott, der uns unendlich lieb hat und alles kann. Das ist eigentlich immer die Frage bei jedem Wunder, was du erleben wirst oder mitbekommst, ist immer die Frage, was ist die Botschaft? Das ist die Frage. Was sagt das über Gott aus? Was sagt das über seine Beziehung zu mir oder zu demjenigen aus, der das Wunder erlebt hat? Das ist immer die große Frage. Ich will es mal ein bisschen deutlich machen. Ich habe vor 2 Wochen ein kleines Wunder erlebt. Es gibt ja auch große und kleine Wunder, ne? Ich musste eine Buchenhecke entfernen, weil die Straße muss umgebaut werden. Jetzt ist die Buchenhecke über 100 Jahre alt, 2 Meter hoch und 17 Meter lang. Das ist ein Trümmer. Da brauchst du nicht mit deiner Säge ankommen oder so. Das ist ein Trümmer. So, ne? Ich habe die nachher wirklich rausgekriegt durch die Gnade Gottes. Ich bin ihm so dankbar, Halleluja. Und jetzt hatte ich da diesen Haufen liegen. Das ist ein Haufen Zeug, Material. Das musste ich wegbringen. Jetzt habe ich zwar einen Trecker mit Anhänger, aber der Anhänger ist viel zu klein. Ich hätte mir einen Wolf gefahren. Wirklich, ich wäre immer hin und her. Jetzt muss man sagen, ich muss den Anhänger auch immer abhängen, um ihn aufzuladen, dann wieder anhängen, dann fahre ich wieder los, dann kann ich ihn abladen. Und jetzt, versteht ihr? Und so weiter und so fort. Jetzt gab es aber auch noch eine Zeitschiene. So ist das doch immer. Ne? Es gab eine Deadline. Bis Samstag muss das weg sein. Dummerweise war Heinz Ludwig im Urlaub. Ha! Dummerweise. Weil ich weiß, er ist bereit, er hat den Trecker, er hat den Anhänger. Aber er war in Urlaub. Was mache ich denn jetzt? Noch dummerweise, nein, das ist dummerweise, das ist verkehrt. Am Freitag hatte ich Marion geschenkt, dass wir einen Tag nach Holland fahren. Das war ein Geburtstag. Also kann ich schlecht sagen, du, Freitag lade ich die Hecke auf. Das ist blöd. Das fühlt sich ganz unglücklich an. Das will ich auch nicht. Versteht ihr? Was ist passiert? Am Donnerstag ruft mich jemand an und sagt, du, kriegst du die Hecke da weg? Nein? Ich frage mal gerade einen Bekannten. Kurze Zeit später, du, ich habe einen Bekannten, der fährt die Hecke weg. Jetzt kannte ich aber weder den Bekannten, noch der Bekannte kannte mich, noch kannte er das Grundstück. Jetzt bin ich wie der Zufall es will, am Donnerstag auf dem Grundstück, kalber mich dann noch mit der Hecke so ein bisschen ab, weil ich muss dann noch was erledigen, war nicht ganz fertig geworden. Ne? Donnerstag, Freitag, versteht ihr? Wer kommt am Donnerstag vorbei? Irgendein Autohälter fährt erst vorbei, fährt wieder weg, langsam. Dann kommt es wieder zurück. Hält er an, jemand steigt aus, junger, netter Kerl, sagt, sagen wir mal, gehört Ihnen das Grundstück? Ich sage, ja. Ja, ich soll hier die Hecke wegholen morgen. Versteht ihr? Das war so schön. Ich hatte keine Telefonnummer von dem. Konnten wir das austauschen? David war glücklicherweise bereit, das noch mit unserem Trecker aufzuladen. Die Hecke war, ich war in Holland und die Hecke war weg. Kleines Wunder. Das ist so. Kleines Wunder. Aber wenn du das erlebst, ist es ein großes Wunder. Was ist die Botschaft? Darum geht es. Was ist die Botschaft? Was ist die Botschaft Gottes? Ich bin da und ich helfe dir. Du bist mir nicht egal. Ich weiß um alles Bescheid. Ich verfüge über Leute mit Trecker, die kennst du gar nicht. Und ich kann die in Bewegung setzen, ohne dass du sie angerufen hast, dass sie kommen. Ist das so was typisch Göttliches? Amen, oder? Ihr kennt das doch alle. Das ist was so ganz typisch Göttliches, wo man irgendwie sagt, da kommen Dinge zusammen, die kriegst du gar nicht zusammen. Erst recht nicht in dieser Zeitschiene. Und dir kommt ein kleines Wunder. Ich habe diese Woche ein mittleres Wunder erlebt. Ein Freund von uns, ihr kennt ihn teilweise, der ist seit Monaten, hat er ein Riesenproblem gehabt, weil er, der ist im sozialen Bereich tätig und ihm war vorgeworfen worden, jemand im sozialen Bereich einen Minderjährigen sexuell belästigt zu haben. Das ist ein Riesen, versteht ihr? Da bleibt einem schon der Atem stecken. Ne? So, ne? Was ist das für eine Last? Über Notar, Rechtsanwalt, Staatsanwaltschaft und kann man sich, aber ein Riesending. Diese Woche, also die zurückliegende Woche, sitze ich am Schreibtisch und auf einmal muss ich an ihn denken. Ich muss auf einmal aufdenken. Und ich schreibe ihn an, so sag mal, geht das da weiter? Nein, keinerlei Bewegung. Also die Bewegung war so, er durfte noch nicht mal bei der Staatsanwaltschaft anrufen, weil die hätte nicht geantwortet. Ne? Weil die sagen, lass uns unsere Arbeit machen, das stört uns nur. Keiner konnte ihm über Monate, ne? Über Monate lebst du damit und musst irgendwie über die Runden kommen. Über Monate. So, ne? Und da hatte ich das so auf dem Herzen, ich hatte sogar die Formulierung, ich wusste, wir beiden sollten jetzt dafür beten, dass Gott vom Himmel her eingreift. Das war meine, ich wusste genau die Formulierung, dass Gott vom Himmel her eingreift und die Dinge in Bewegung bringt, die bisher nicht in Bewegung waren. Das war genau die Formulierung. Und dann haben wir beiden dafür gebetet. Und ich kann euch hier das Screenshot zeigen, am nächsten Tag, sagt der fotografierte Minister, Brief von der Staatsanwaltschaft, Verfahren eingestellt. Einsatz. Für mich ein mittleres Wunder. Versteht ihr? Ich kann auch große Wunder erzählen, aber was ist jetzt die Botschaft? Weil es geht immer, dass wir verstehen, es geht ja nicht darum. Es geht darum. Was ist die Botschaft von dieser, das ist ein Erhörungswunder, sage ich mal. Ne? Was ist die Botschaft? Bittet, so wird euch gegeben. Eine unglaubliche Ermutigung zum Gebet. Macht es! Sprecht es einfach auf, werdet euch einig und so und dann sprecht es auf. Lasst nicht nach. Das ging über Monate. Ganz wichtige Botschaft. Lutz, gib nicht auf. Bleib einfach dran. Mach weiter. Was noch für eine Botschaft? Gott verschafft Recht. Er ist der Gerechte. Was noch für eine Botschaft? Ey, das ist unendlich. Da können so viele Botschaften dran liegen und darum geht es. Es geht immer, bei Wundern geht es immer um Zeichen und diese Zeichen haben immer eine Bedeutung. Sie weisen auf einen hin. Es geht immer um Jesus und dass er die Herrlichkeit Gottes in sich trägt. Und die Herrlichkeit heißt, er ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und zwar auch für dich und für mich. Das ist immer irgendwie diese große Botschaft, die dran. Ein Detail finde ich aber nochmal sehr wichtig, was auch deutlich wird. Wenn du ein Wunder erlebst, dann hat es für dich eine Bedeutung, ja? Aber die Bedeutung ist meistens nicht nur für dich gedacht, sondern auch für die anderen. Wer hat die Wunder damals zu Zeiten Jesus erlebt? Wer hat die Wunder erlebt? Wer waren das? Was waren das für Leute? Die Jünger haben die Wunder erlebt. Die Frau, die seit zig Jahren Blutfluss hatte, die hat das Wunder erlebt, okay? Aber der Text heißt, Wir sahen seine Herrlichkeit. Jedes Wunder hat mehr oder weniger, ich will es nicht auf die Spitze treiben, jedes, aber normalerweise haben die Wunder nicht nur eine Bedeutung für den, der sie empfängt, direkt empfängt, sondern auch für die in der zweiten und dritten Reihe. Ich sag mal, dein Wunder, was Gott an dir tut, ist wahrscheinlich auch mein Wunder. Dein Wunder ist vielleicht auch das Wunder für deine ganze Familie, für deine Kleingruppe. Diese Bedeutung, die dahinter steckt, die ist meistens nicht nur für den Empfänger. Da wurde mal jemand, es ist Markus Kapitel 8, da wurde einer, der blind war, das ist das einzige Wunder, wo Jesus in zwei Etappen geheilt hat. Ne? Der war blind und dann so Jesus, hier Spucke und so und Heilung und dann irgendwie so, ich sehe Menschen wie Bäume, die sich bewegen. So, versteht ihr? Und dann Jesus nochmal und dann sah er klar. Was war die Bedeutung für ihn? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich müsste Rätsel raten. Wisst ihr, weshalb Jesus das Wunder gemacht hat? Das wird biblisch ganz klar. Dieses zweistufige Wunder hat er gar nicht für den Empfänger gemacht, sondern für dich und mich. Weil danach offenbart Jesus zum ersten Mal, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der aber leiden und sterben wird. Und daraufhin sagen die Jünger, das geschehe dir nur nicht. Warum? Sie haben eine große Wahrheit Gottes gehört, aber nicht verstanden. Also redet Jesus später nochmal darüber. Er macht einen Prozess daraus, darum geht es mir. Und dann redet er nochmal darüber, weil sie hatten verstanden, dass Jesus alles machen kann und alle Macht hat und dass er der Sohn Gottes ist. Das hatten sie bis dahin verstanden. Aber sie wussten nicht, dass er der Sohn Gottes ist, der sterben wird. Und der die Schuldproblematik von dir und mir, unsere Trennung von Gott, auflösen wird. Das hatten sie nicht verstanden. Also macht Gott diesen Prozess in mehreren Etappen, bis er am Kreuz hängt und stirbt. Und da steht übrigens interessanterweise ein Heide unterm Kreuz. Das ist der erste, das ist der Hauptmann, der römische Hauptmann, der sagt, dieser war wirklich Gottes Sohn, der Messias. Als erstes erkennt es ein Heide. Die Jünger hatten es bis dahin noch nicht erkannt. Aber deswegen wird dieses Wunder, dieses Zeichen, genau vor dieser Episode platziert, wo jetzt anfängt, ja, jetzt müsst ihr auch noch verstehen, dass der Sohn Gottes wirklich, der ewig ist, der alle Macht hat, sterben wird. Also, was ich sagen wollte, dieses Wunder war eigentlich gar nicht mal für den Gehalten, sondern eigentlich für dich und mich, dass wir begreifen, Jesus hat alle Macht. Und er ist derjenige, der sein Leben gibt. Wo finden wir unser Leben? Wo finden wir den Zugang zu aller göttlichen Macht, auch zu den Wundern? Wo finden wir das? Da, wo Jesus stirbt. Das ist der Ort. Das ist der Ort, wo wir den Zugang kriegen. Er gibt sein Leben und wir kriegen das Leben. Das ist der Punkt. Wunder sind immer Glaubenszeichen. Sie erfordern Glauben und sie fördern Glauben. Das macht die Bibel sehr, sehr deutlich. Ich habe mal zwei Geschichten rausgesucht, die das, glaube ich, oder hoffentlich sehr schön transportieren. Matthäus Kapitel 6, 5 und 6. Matthäus Kapitel 6, 5 und 6. Da ist Jesus mal wieder in einer Stadt. Markus, meine Augen werden auch nicht besser. Markus 6, 5, Vers 6. Er ist mal wieder in einer Stadt und er predigt. Und wie das so bei ihm üblich war, dann landet er auch immer wieder bei Heilung. Und in dem Fall ist er aber in seiner Heimatstadt, nämlich Nazareth. Und da heißt es nachher abschließend, ab Vers 5, deshalb konnte Jesus dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er wunderte sich, dass die Leute von Nazareth ihm das Vertrauen verweigerten. Also was war gerade das Problem, weshalb er ein paar heilen konnte, aber nicht so in dem Maß, wie er sonst gemacht hat? Unglaube, ne? Da war Zweifel. Die haben gesagt, ach, Jesus, den haben wir doch als Kind kennengelernt und als Jugendlicher. Das ist doch hier der Sohn vom Tischler mit Maria und Josef, was doch schon immer so ein bisschen zwielichtig war, weil die mussten ja heiraten und so. Ne? Und versteht ihr? Das war nicht so klasse. So, ne? Und ja, ich glaube, das ist auch einer unserer ganz großen Probleme in der westlichen Welt. Wir denken, wir kennen Jesus. Oder spätestens seit der Reformation. Ne? Ja. Haben wir alles verstanden. Kennen wir doch. Und wir, ne? So. Also, da geht es ganz klar um das Thema Glaube. Jetzt, wir bleiben im gleichen Kapitel. Also es ist das gleiche Kapitel. Wir lesen nur so ein paar Verse weiter. Ab Vers 53. Jesus und die Jünger überquerten den See, landeten in Genezareth. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannten die Leute Jesus sofort. Sie liefen in der ganzen Gegend umher und brachten die Kranken auf ihren Matten jeweils an den Ort, von dem sie hörten, dass Jesus dort sei. Wohin er auch kam, in Städte, Dörfer und Höfe, überall legte man die Kranken hinaus auf die Plätze und bat ihm, dass sie nur die Quaste seines Gewandes berühren dürften, und alle, die es taten, wurden gesund. Das gleiche Kapitel. Immer noch Jesus. Versteht ihr? Hatte er zu irgendeiner Zeit Heilungskraft eingebüßt? Nein. Hatte er sich zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Wesen verändert? Nein, er war immer voller Gnade und Wahrheit. Der einzige Unterschied ist, an der einen Stelle ist Misstrauen da und auch Ablehnung da, und beim anderen ist Vertrauen. Die rennen umher und schleppen die Kranken daran. Das ist der einzige Unterschied. Das ist der einzige Unterschied. Wenn man nochmal andere Bibelstellen beachten würde, dann merkt man, also es geht um diese Schnittmenge. Es gibt irgendwo Schnittmengen. So, und die werden eben mit Glauben, das tut mir leid, oder auch, das ist ganz interessant, Willen. Manches Mal steht das Wort Willen für Glauben. Also Jesus fragt jemand, der krank ist, was willst du, dass ich dir tue? Versteht ihr? Will ich das? Will ich das wirklich? Und da muss man sagen, keiner, der wirklich wollte, den hat Jesus gehen gelassen. Das ganze Ding wird noch so ein bisschen komplizierter und erweitert, weil nachher im Neuen Testament, also Apostelgeschichte und so, da ist oft dieser Part Jesus durch den Heiligen Geist gegenwärtig. Das ist der Empfänger, ne? Das ist Jesus. Der bleibt immer gleich, aber durch den Heiligen Geist dann eben ersetzt. Empfänger. Aber es gibt auch noch oft dritte Beteiligte. Das sind die Werkzeuge, das sind wir. Das sind wir. Und interessanterweise wird da auch immer wieder deutlich gemacht, dass auch für diejenigen, die Werkzeug sind, die das transportieren, auch deren Wille und Glaube eine Rolle spielen. Das kann man jetzt auf die Spitze treiben und dann wäre es verkehrt. Dann wäre es okay. Also wenn man jetzt irgendwie sagen würde, wenn jetzt hier keine Heilung stattfindet, dann hat Jesus nicht gewollt. So irgendwie. Das wär verkehrt, versteht ihr? Man kann jede Wahrheit auch so drehen, dass es wieder, man kann es über, ist verkehrt. Oder es konnte nicht passieren, weil er gar nicht wollte oder weil das Werkzeug, also ich gar nicht wollte. Dann wird es schwierig. Aber grundsätzlich muss man sagen, die biblische Aussage ist, bei diesem Zeichen, ist immer noch Zeichen, das ist auch ein Zeichen, was Vertrauen braucht. Wie beim normalen Zeichen. Du fährst hier auf der Autobahn. Ne? Hier, Autobahn A30. Und dann siehst du das Zeichen Osnabrück. Jetzt liegt es an dir, vertraust du dem Zeichen und fährst nach rechts? Oder sagst du, gar keine Ahnung, die Ostwestfalen hier, ne? Da alle so kleine, schlimme. Ich fahre mal lieber nach links. Versteht ihr? Ich brauche bei jedem Zeichen, wenn es brennt, brauchst du das Vertrauen, dass hinter, das wäre natürlich ganz übel, ne? Es brennt, du läufst hin, kein Feuerlöscher drin. Versteht ihr? Ganz schlechte Nummer. So, also es hat immer etwas mit einem Vertrauen zu tun, bei jedem Zeichen. Wenn du irgendwo, Navi gibt an, Tankstelle ist da und da, dann sagst du, okay, komm, wir fahren hier ab und nehmen 10 Kilometer Umweg in Kauf, in der Hoffnung, dann kommst du da hin, ja, ist aber dabei heute geschlossen. Verstehe. Aber ich wollte nur sagen, jedes Zeichen braucht Vertrauen. Das ist in der Natur der Sache. Und auch alle Wunder, die Jesus getan haben, immer Vertrauen gebraucht. Treibt es nicht auf die Spitze, dann wird es schräg und verkehrt. Weil es bleibt immer so etwas Geheimnisvolles, etwas nicht Auflösbares, etwas Souveränes von Gott dabei. Das bleibt es immer. Aber trotzdem ist die grundsätzliche Aussage in der Bibel völlig klar. Also hier, wir haben es gelesen, Markus Kapitel 6. Markus Kapitel 9, immer noch das gleiche Buch. Das finde ich immer ganz wichtig, ne, wenn man so Themen auch so mal in einem Buch, in einem Zusammenhang entfaltet. Ab Vers 14, da ist dieser Junge, der von Dämonen gequält ist. Der hat so epileptische Anzeichen, würden wir heute sagen. Und Jesus ist aber nicht da. Die Jünger versuchen ihn zu heilen, können es nicht, ne? Und dann sind die ganz verzweifelt. Der Vater ist natürlich total verzweifelt, der den Jungen gebracht hat. Später kommt Jesus, sucht mit denen das Gespräch und so und klärt das auf. Und ja, ihr Kleingläubigen, ne? Versteht ihr? So, also er spricht das Problem an. Und an der Stelle, an der Stelle lag das Problem hier, ne? Also das war so. Ne, er war nicht da, an der Stelle lag das Problem hier. Und dann sagt er diesen Satz, solche Art fährt nur aus durch Gebet. Okay, macht ja auch völlig Sinn. Und damit meinte Jesus jetzt nicht, ja, ihr müsst jetzt vollmächtiger beten. Das hat er nie gemeint. Wo war Jesus denn gewesen, übrigens? Weshalb war er nicht da? Er war auf dem Berg. Was hat er auf dem Berg gemacht? Ja, er hat gebetet. Also Jesus wollte gar nicht sagen, ihr müsst jetzt hier anders beten. Das wollte er gar nicht sagen. Nein, er sagt, hey, ihr habt noch eine ziemlich schwache Beziehung zu Gott, dem Vater im Himmel. Das wollte er sagen. Grundsätzlich. Ihr habt eine ziemliche schwache Bindung zu dem Vater im Himmel. Ihr wisst gar nicht, ihr habt noch nicht wirklich verstanden, wer er ist und was er alles kann und was er will. Das wisst er noch gar nicht. Und deswegen weist er sie auf das Gebet hin. Ist doch völlig klar, weil, ich sag mal, wir... Hat irgendeiner von uns Macht, das zu bewirken? Nein, haben wir doch alle nicht, oder? Also, sondern wir wissen, Jesus oder der Heilige Geist muss ins Spiel kommen. Also, ich kann es ja nicht machen. Also, was ist, also, rede ich mit Jesus und dem Heiligen Geist und dem Vater. Und ich habe Gemeinschaft. Von daher ist Gebet total sinnvoll. Ja. Ich weiß noch, wir hatten mal so einen amerikanischen Prediger da, Chuck Perry, haben wir ganz toll schöne Veranstaltungen gemacht, die uns alle herausgefordert haben, aber da sind ja wirklich vermehrt Zeichen und Wunder passiert und der hat bei uns geschlafen, war das so, hat er bei uns geschlafen, ich vergesse, der hat bei uns geschlafen, war noch abends da und er hat gesagt, Mensch Chuck, echt, ich leide so dran, dass bei mir so wenig passiert. Dann hat er gleich gesagt, wie betest du denn? Ja, gleich den Finger auf die offene Wunde gelegt, versteht ihr? Für ihn war das völlig klar. So gleich irgendwie. Und ich bete wirklich zu wenig. So, ne? Aber Wunder sind immer auch Glaubenszeichen. Sie haben etwas mit Glauben zu tun. Der dritte Punkt ist aber jetzt als Ergänzung super wichtig. Wunder sind auch immer gelegentliche Zeichen. Also wie sind Zeichen da? Jetzt stellt euch mal vor, dieses Zeichen hier nur, ne? Muss der Raum damit gepflastert sein? Sondern wie viele Zeichen gibt es in diesem Raum davon? Davon gibt es eins, da gibt es auch noch ein zweites, am Ausgang gibt es auch noch ein drittes. Wurde in der Weisheit des Bündner Brandschutzkonzeptes so festgelegt. So, ne? Aber die haben jetzt den Raum nicht mit Feuerlöschern und Zeichen gepflastert, sondern pointiert an ein paar Stellen angebracht, wo es eine gute Gelegenheit ist, ich habe gesagt, das sind gelegentliche Zeichen, eine gute Gelegenheit ist, so ein Zeichen zu platzieren, eben da oder hinten am Ausgang. Ne? Kann man nach vorne kommen, greifen und genau das sehen wir in der Bibel genauso. Die Bibel ist nicht gepflastert, durchgängig gepflastert von Zeichen und Wundern, stimmt gar nicht. Ne? Es gibt ganze Bücher, ja, da tauchen gar nicht Großzeichen und Wunder auf. Ne? Was wir so klassisch damit meinen. Sondern wir sehen in der Bibel, es gibt Phasen, wo sie sich verdichten. Eine Phase im Alten Testament, wo sich, wenn ihr googelt mal Zeichen und Wunder im Alten Testament, macht das mal, da werdet ihr, ich sage das mal aus dem Bauch heraus, mindestens 3/4 aller Zeichen und Wunder, Altes Testament, weisen auf ein Ereignis hin, nämlich, was? Auszug aus Ägypten. Da ballern die Zeichen und Wunder. Tschak, 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 tschak. Da häufen die sich. Ja, jetzt, warum? Warum an der Stelle? Weil das eine wichtige Gelegenheit war. Der Moment, es gab einen Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt und dieses Ereignis hat diese Vielzahl an Wundern gefordert. Was heißt gefordert? Gebraucht. Nicht wegen Gott, sondern für wen? Für das Volk Israel. Damit die gecheckt haben, die ägyptischen Götter sind wirklich schwächer. Und es gibt wirklich einen Gott, der auf uns achtet. Und wir als Sklaven, ja, wir haben 400 Jahre als Sklaven gelebt. Was hast du? Das ist eine Sklavenmentalität. Immer drauf. Immer der Kleinere. Deren geborenen Jungen wurden alle umgebracht. Welche Mentalität entwickelst du? Was für ein Denken und Fühlen entwickelst du? Und Gott wusste, damit kann ich die nicht ins gelobte Land führen. Die müssen mal hochkommen. Die müssen mal erkennen, sie sind geliebt, sie sind geachtet. Ich bin mit ihnen. Die Ägypter zählen nichts und die Feinde im neuen Land zählen auch nichts. Wir kriegen das schon. Also Wunder, 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 Wunder. Und nochmal Sonnenwunder, und nochmal Sonnenwunder, und dann so ein Essenswunder mit Manna, und dann kamen die Wachteln da vorbeigeflogen, und dann gab es militärische Wunder. Immer wenn Mose die Hände hochhielt, dann waren sie am Gewinnen in der Schlacht, hat er keine Kraft mehr runter, dann waren sie am Verlieren. Tausende von Wunder. Es gab noch eine Phase, wo Wunder sich gehäuft haben, das war bei Elia und Elisa. Elia und Elisa, zwei Propheten. Ganz interessant. Elia, Prophet Gottes, viele Wunder gemacht. Elisa, sein Nachfolger, noch mehr Wunder gemacht. Wo waren die platziert? Elia, es gibt das Buch der Könige, also gab es so eine Phase, da nicht Mose und so, sondern es war später, da hatte das Volk Israel ganz viele Könige. Ne? Wurde durch Könige geführt. So, und wie das Unglück so wollte, irgendein König heiratet irgendeine Frau, und durch die Frau schleppt sie Götzen ein, nämlich den Baalskult. Das war der erste Mal, dass der Baalskult diese Götzen ins Volk Israel hineinkam. Jetzt musste ich daher schon wieder entschuldigen, Jürgen. Das ist aber gut. Kann man machen. So, damit kann man auch leben. Dafür haben wir ja Jesus und die Vergebung, ne? Und hoffentlich auch untereinander. So, okay. Also wichtiger Moment, oder? Wo Gott sagte, boah, Leute, jetzt wird es aber ganz kritisch hier. Ich habe vieles erduldet. Jetzt wird es ernst. Elisa, also damit endet das erste Buch der Könige. Im zweiten Buch der Könige startet mit Elisa, seinem Nachfolger, noch mehr Wunder. Mit Elisa ist das ein Prophet, und mit Elisa fängt jetzt eine Prophetenreihe an, der die Könige und das Volk Israel während der Königszeit begleitet, und wo er sagt, wenn ihr das weiterhin macht, werdet ihr als Volk zerstört werden und ihr werdet alle in die Deportation kommen, alle an die Wolga. Oder nach Sibirien oder so, ne? Versteht ihr? Das war seine Botschaft. Und deswegen war Elisa der Erste, der ihnen das angekündigt hat. Und daran schließen sich andere, aber er war der Erste. Es gibt immer so Momente, auch in deinem und meinem Leben, auch Momente in einer Gruppe. Und es ist nicht alles gleich, wir leben nicht flächig. Ja? Wir leben nicht flächig. Und das sieht man in der Bibel schon sehr schön, dass es Gelegenheiten gab, wo sich die Dinge, die Zeichen und Wunder gehäuft haben. Bei Jesus der absolute Höhepunkt. Es gab nirgendwo in der Bibel so viele Wunder wie bei Jesus. Auch in der Apostelgeschichte nicht. Da werden sehr viele Wunder berichtet, aber nicht so viele wie bei Jesus. Warum? Ne? Versteht ihr? Warum die ganzen Wunder? Warum in der Weihnachtsgeschichte so viel Wunder? Warum eine Jungfrauengeburt? Hallo? Warum Engel am Himmel? Warum Träume? Warum Sterndeuter, die Träume kriegen? Warum die ganzen Wunder? Wir gehen dann wieder auf Weihnachten zu. Warum? Nicht Janis, Mark, Lynn und Esma werden geboren. Das sind meine Kinder. Ja, die sind total wichtig. Sondern der Messias wird geboren. Bang, 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 bang. Alle wach werden so. Jesus war das egal. Also Jesus hätte keins von diesen Wundern gebraucht. Die waren alle für die damaligen Beteiligten und eigentlich alle für uns. Damit wir es begreifen, dass hier jemand ganz Besonderes kommt. In der Apostelgeschichte genauso. In der Apostelgeschichte gibt es sehr viele Wunder und Zeichen, aber immer an wichtigen Momenten. Wichtige Momente sind immer, du machst den Anfang. Ne? Das ist immer wichtig, da kriegt man den richtigen Anfang. Die Gründung der ersten Gemeinde. Viele Zeichen und Wunder, Apostelgeschichte 2,43. Dann geht das Evangelium zum ersten Mal in die nächste kulturelle Grenze rüber. Samaria, Apostelgeschichte 8,13. Wieder auf einmal viele zum Staunen erregende Wunder. Dann die erste Missionsreise von Paulus. Er kommt nach Kleinasien, in das Zentrum in Ikonien, Mitte von Türkei. Was passiert? Viele Zeichen und Wunder passieren. Paulus bei seiner letzten Missionsreise zum ersten Mal in Ephesus, Weltmetropole, wo sich römisches Reich, Judentum und alle Nationalitäten und griechische Kultur treffen, wieder viele Zeichen und Wunder. Wunderzeichen sind nicht immer und überall gleich verteilt. Besonders intensiv von der Bibel her sind sie immer im Bereich Evangelisation. Es gibt auch darüber hinaus, aber da sind sie verdichtet und immer, wenn ein Anfang gemacht wird, wenn man an einer Weggabelung ist. Es gibt auch Alltagsphasen im Glauben. Gab es Kranke im Neuen Testament? Ja. Also ich habe euch mal mitgebracht, Philipper Kapitel 2, 27, das wird so ganz natürlich. Eigentlich wollte Epaphroditus schon längst kommen, aber er konnte nicht. Warum? Weil er krank war. Ja, er war sogar schwer krank. Gott sei Dank hat Gott ihn nachher wiederhergestellt. Aber da wird jetzt nicht von Wundern geredet und was weiß ich und dämonischen Angriffen. Kann man im Alltag mal Corona kriegen? Falle ich deswegen vom Glauben ab? Nein. Muss ich deswegen sofort gesund werden und ihr müsst kommen für mich beten? Lasst es bleiben. Lasst es bleiben. Manchmal bin ich gerne krank. Ich habe so einen vollen Alltag, dass ich gerne zur Ruhe komme. Dann habe ich eben ein bisschen Fieber. Ne? Esse ich eben mal 3 Tage nichts. Sterbe ich deswegen? Nein, ich habe meine Ruhe. Ich kann mal ganz nach dem zweiten schönen Netflix gucken. Herrlich. Hab meine Ruhe. Versteht ihr? Einfach Alltagsphasen. Ja? Ich stehe gerade nicht vor einer Weggabelung meines Lebens, ne? Wo eine neue Berufung auf mich wartet. Sondern ich bin einfach mal, Gott verordnet mir auch eine Ruhepause. Ist doch alles okay. Mache ich doch. So, ne? Es gibt manches Mal Phasen, wo es auch wichtigere Themen gibt als das Thema zum Beispiel Gesundheit. Paulus 2. Korinther 12, 7 bis 9, da hat er irgendwie einen Stachel im Fleisch, man weiß nicht genau, was das ist, aber Stachel im Fleisch, Fleisch ist schon Körper, ne? Also er hat irgendwie richtig heftige Probleme gehabt. Und da betet er 3-mal zu Gott. So, ne? Also der wollte nicht wie Lutz da einfach seine Ruhe haben, 3 Tage krank sein oder so, ne? Sondern er wollte schon gesund werden, wollte diesen Stachel, diesen Schmerz loswerden. Und Gott sagt nach 3-mal, nee, lass dir meiner Gnade genügen, in der Schwäche wirst du stark sein, also wirst du die göttliche Kraft erleben. Manchmal gibt es wichtigere Themen. Ist Gesundheit das wichtigste Thema? Hör auf! Da kennst du das Leben nicht. Ja? Die Seele ist das wichtigste Thema. Dass ich seelisch gesund bleibe. Und Jesus sagt mal, wenn ich deine Sünde immer wieder dein Verhalten immer dich wieder zur Sünde verführt, ne? Was sollst du machen? Dein Auge, Pornografie, reiß es raus. Reiß es raus. Also körperliche Gesundheit steht nicht an erster Stelle. Es ist besser, einäugig ins Himmelreich zu gehen, als mit beiden Augen in der Pornografie und in der Hölle zu landen. Versteht ihr? Also Gesundheit ist nie das wichtigste Thema. Werden wir sterben? Ich sag mal, vermutlich. Ja. Also kann es nicht das wichtigste Thema sein. Aber unsere Seele, dass wir in der Seele gerade auslaufen, das ist das Wichtigste. Altes Testament, Jakob. Hatte Jakob ein paar Probleme? Yo! Wie wurden seine Probleme wirklich gelöst? Indem Gott mit ihm kämpfte. Ne? Gott kämpft mit ihm, das ist unglaublich. Weil er war immer selber am Kämpfen gegen die Umstände und er wollte immer selber alles retten. Und irgendwann sagt Gott, Schluss, jetzt kommst du ins gelobte Land, das Problem müssen wir einfach alle mal klären, jetzt kämpfst du mit mir. Was macht Gott ganz zum Schluss am Kampf? Haut ihm auf die Hüfte. Er hat sein Leben lang gehumpelt. Von den Juden heißt es, dass sie seitdem den Hüftknochen des Fleisches nicht mehr essen, um sich dran zu erzählen, also sich dran zu erinnern. Besser lahmend ins Reich Gottes einzugehen, als mit beiden Beinen immer denken, ich reiße alles das Leben und ich rette mich und das Universum. Also es gibt wesentlich wichtigere Themen. Das steckt da drin. Wunder sind immer gelegentliche Zeichen. Gott weiß sehr wohl, weil wir ein Wunder brauchen. Und er, Gentleman, er fragt uns, willst du? Ich halte nichts davon, jemand geht zum Beten und derjenige, der für mich betet, weiß alles besser als ich und betet für Dinge, die ich gar nicht haben will. Wenn ich sage, ich bin krank, ich brauche nur Trost, bitte bete für Trost. Das ist mein Wille. Du kannst mit mir vielleicht drüber reden, ob ich nicht vielleicht noch ein bisschen mehr will. Das kannst du gerne machen. Aber alles andere ist vom Das ist bei Gott wichtig. Es gibt auch noch wichtigere Dinge als das Thema Gesundheit. Das ist so. Unser Seelenheil. Ich möchte mit Apostelgeschichte 4, 29, 31 schließen, weil das finde ich so Hammer. Die Urgemeinde hatte Schwierigkeiten und sie trifft sich zum Beten. Und dann betet sie, das muss ich euch im Originalton vorlesen, weil das einfach so richtungsweisend ist. Dann beten sie, Apostelgeschichte 4, 29. Höre nun, Herr, wie uns die Feinde drohen. Ihr Leiter, der war gerade im Gefängnis, Petrus. Gib uns, deinen Dienern und Dienern, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Jetzt merken wir schon, es geht um Evangelisation. Es geht nicht darum, hilf mir, dass es mir noch besser geht. Nein. Sondern wir wollen, dass dein Reich durch uns gebaut wird. Hilf uns dabei, hilf uns dabei. Strecke deine Hand aus und heile Kranke und lass staunenerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Das ist so, hey, dürfen wir um Wunder bitten? Ja! Deswegen ist der Text hier so wichtig. Natürlich dürfen wir um Wunder bitten. Und wir suchen dabei aber den Willen Gottes. Und damit machen wir uns eins. Und da steigen wir ein. Und darum beten wir. Und was passiert dann? Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Darum hatten sie nicht gebeten. Ne? Sie hatten um Heilung gebeten. Ne? Staunerregende Wunder hatten sie auch, aber als erstes erleben sie das. Auch heftig, oder? Sie sind irgendwo, waren sie im Zimmer, waren sie draußen, erleben erstmal Erdbeben. Was war die Botschaft? Ich sehe euch. Ich höre euch. Ich bin bei euch. Wir bringen, wenn es sein muss, Himmel und Erde in Bewegung und auch in der Schütterung. Let's go. Lass uns loslegen. Vielleicht hast du irgendeinen Bereich, wo du sagst, boah, Herr, hilf, brauch ein Wunder. Bleib nachher zum Beten. Oder nimm es mit nach Hause, geh auf die Knie. Ach, kannst du auch im Sitzen machen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der Punkt ist, meine ich es ehrlich, meine ich es wirklich ernst, ist es mein Wille. Bete nicht für das, was du gar nicht willst, sondern wo du eine Überzeugung für hast. Dafür steh ein und dann warte mal ab. Vielleicht betest du, passiert nichts. Vielleicht passiert es sofort. Vielleicht passiert es dreimal und Gott gibt dir eine andere Botschaft. Wie bei Paulus. Wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat Jahre ganz schön unter Migräne gelitten. Die war aber im Außendienst, die musste mal im Auto rumfahren, Baustellen besuchen. Und manchmal war es so schlimm, dass sie abklappte, also wegsackte durch Migräne. Also sie musste ganz schnell einen Parkplatz oder Seitenstreifen und dann war die weg. Und in dieser Notsituation hat sie zu Hause einmal gebetet. Damit, worum? Gott hat ihr die Migräne nicht weggenommen. Aber sie konnte auf einmal in Sprachen beten. Versteht? Lass uns das doch Gott zutrauen. Er hat anscheinend ihre Seele gesehen und gesagt, irgendwas brauchst du da, was darüber hinausgeht. Und da hat er sie satt gemacht. Für sie war die Geschichte damit völlig okay. Auch die Migräne ist damit für sie immer okay gewesen. Hat sie nie, weil Gott ihre Seele berührt hat. Und das möchte er in jedem Fall. Jesus, du bist der Allmächtige. Du hast für uns bezahlt, unsere Sünde ist vergeben. Und jetzt hast du wirklich das Leben für uns. In dieser ganzen bunten Spektralfarbe, die das Leben so mit sich bringt. Danke, dass du mit uns unterwegs bist und dass du uns einlädst, mit dir unterwegs zu sein, deinen Willen zu suchen, deinen Willen zu tun, dein Reich selber zu empfangen und auszubreiten für andere. Es weiterzugeben und damit zu rechnen, dass du dich offenbaren wirst, so wie wir es brauchen, so wie die Empfänger es brauchen, so wie andere Leute irgendwie es brauchen, die wir noch gar nicht im Blick haben, die irgendwo in so einem Umfeld sind und vielleicht durch die Geschichte heftig berührt werden, sodass du wirklich deutlich wirst, unter uns bist, erkennbar bist, dass wir nachfolgen mit all dem, was wir sind und was wir haben, uns dir wirklich anvertrauen.
mit all den Schwierigkeiten und Vertrauensherausforderungen, die wir so im Alltag haben, nicht nachlassen, immer wieder zu dir zu kommen und dich zu suchen, um alles zu erwarten. Und wenn du was anderes gibst, dann lass es uns auch empfangen. Dann lass uns nicht bockig sein, sondern dann lass uns dieses Größere, was du anscheinend hast, verstehen und annehmen und damit wirklich mehr glücklich werden. Bis du uns heimholst zu dir, wo alles geklärt sein wird und alles heil sein wird, in uns und um uns herum. Vielen Dank, dass du uns jetzt schon deine Zeichen gibst. Immer wieder, wenn wir es brauchen. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz gesegnete Woche mit all den Herausforderungen, die ihr so habt. Und dass er immer wieder dabei ihn erlebt. Seine Gnade und seine Wahrheit. Okay? Gut. Gott mit euch.